So schön, dass wir hier so einen Haufen kleiner und nicht mehr so kleiner Kinder haben. Die Kinder darf man ruhig sehen und auch mal hören. Und auch schön, ältere Generation, dass wir einfach alle da sind. Gemeinde besteht eben aus allen Generationen. Das ist so schön und das passt auch in unsere Predigtreihe, in der wir gerade sind, mit der wir jetzt endlich mal wieder weitermachen. Gemeinde geht weiter. Und heute ist unser Thema, Mara hat es schon gesagt, gesundes Gemeindewachstum. Denn hier in Apostelgeschichte 9, da sehen wir, sehen wir eine wachsende Gemeinde und ich finde, davon können wir echt viel lernen. Ich habe einen Artikel gelesen, der hatte die Überschrift, Pastor, warum willst du eine große Gemeinde? Interessant, finde ich eine gute Frage. Warum willst du eine große Gemeinde? Ja, Gemeindewachstum zu wollen ist doch normal, oder? Ja, aber warum will ich als Pastor oder warum will eine Gemeinde wachsen? Und dafür gibt es jetzt gute, gesunde Gründe und auch weniger gute, weniger gesunde Gründe. Zum Beispiel kann ein Pastor ja eine große Gemeinde haben wollen, um besser dazustehen, vielleicht mehr Klicks zu haben. Oder wenn mehr Leute da sind, dann kann man vielleicht auch mehr Geld einkassieren. Klammer auf, in FEGs, in freien evangelischen Gemeinden gibt es so Gehaltsrichtlinien, unabhängig davon, wie groß die Gemeinde ist. Klammer zu. Und wenn eine Gemeinde wächst, die Gemeinde ist ja nicht für den Pastor da, sondern der Pastor für die Gemeinde. Und außerdem geht es doch um die Ehre von Jesus. Und er baut Gemeinde. Also wir könnten jetzt viele falsche oder ungesunde Gründe aufzählen, wieso man Wachstum will. Aber heute ist unser Thema gesundes Gemeindewachstum. Und es ist ja grundsätzlich nicht schlecht wachsen zu wollen, nur eben bitte mit den richtigen Gründen, mit den richtigen Motiven. Und in unserem heutigen Abschnitt sehe ich zwei gute Gründe, wieso Gemeinde gerne wachsen darf. Erstens für Jesus und zweitens für seine Leute. Ich bete mal noch. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du deine Gemeinde baust, dass du in uns baust, durch uns baust, um uns herum baust. Und wir möchten gerne, dass du auch heute, an diesem Tag, jetzt in dieser Zeit, zu uns redest, uns ermutigst, korrigierst oder aufbaust, was wir gerade brauchen. Bitte segne uns und hilf, dass wir da innerlich mitgehen können. Amen. Also ich finde, diese zwei eben genannten Dinge, die sind doch gesunde Motive für gutes Wachstum für Jesus und für seine Leute. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Und ich meine erstens, und das sehe ich hier im Text, Gemeinde wächst durch eine gesunde Jesus-Beziehung. Wachstum geschieht, wenn eine gesunde Jesus-Beziehung gepflegt wird. Schaut mal in Vers 31, Apostelgeschichte 9, es lohnt sich immer, in der eigenen Bibel mitzulesen. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit des Friedens. Ihr Glaube wurde immer fester und sie lebte ganz in Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Heilige Geist stand ihr bei und verhalf ihr zu ständigem Wachstum. Jetzt, wo Lukas fertig ist, von Saulus Bekehrung zu reden, was davor kam, erzählt er uns von Gemeinden im größeren Umfeld, genau gesagt im Umfeld nördlich von Jerusalem. Und er sagt, diese Gemeinden, die erleben Frieden. Das heißt, jetzt haben sie eine Atempause von der Verfolgung, die sie vorher hatten, womit wir uns beschäftigt hatten. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Und er sagt, diese Gemeinde erlebt Frieden. Und ich meine, es ist sicher kein Zufall, dass jetzt, wo Saulus, der größte ehemalige Feind der Christen, auch Christ geworden ist und nicht mehr Christen verfolgt, sondern dafür betet und arbeitet, dass auch andere Jesus-Feinde Jesus kennenlernen. Die Gemeinde hat also Frieden erlebt, eine ruhigere Zeit. Und in Vers 30, vorher hatten wir gesehen, dass Saulus ja selber Verfolgung erlebt hatte. Dann wurde er nach Tarsus geschickt, weit weg. Und so sind scheinbar dann auch die Verfolger irgendwie mehr zur Ruhe gekommen. Finde ich gut. Und wir in Deutschland? Wir erleben auch zurzeit eine Zeit des Friedens. Wir haben die Freiheit, unseren Glauben zu leben, ohne dass die meisten von uns dadurch große Nachteile hätten. Es gibt Ausnahmen, aber das ist heute nicht unser Thema. Und Lukas berichtet uns, dass zwei Dinge in der Gemeinde passieren. Zwei Dinge passieren, während Gemeinde Freiheit und Frieden hat. Erstens, der Glaube wurde immer fester. Ihr Glaube wurde immer fester. Wörtlich, sie wurden erbaut. Sie wurden erbaut, das heißt, sie wachsen im Glauben, sie wachsen in der Liebe, sie wachsen in der Hoffnung, in der Liebe zu Jesus, im Gehorsam gegenüber Gott. Das heißt dann auch, sie wachsen in der Heiligung. Wird heute in manchen Orten gar nicht mehr drüber gesprochen. Aber das heißt dann, sie trennen sich bewusst von der Sünde, von Dingen, die Gott nicht gefallen und die uns kaputt machen. Und sie leben immer mehr so, wie es Gott gefällt. Sie leben ihren Glauben. Und das Zweite, sie wachsen zahlenmäßig. Wir sehen, in diesen Friedenszeiten sind immer noch mehr Leute zu Jesus gekommen, sind zum Glauben gekommen. Und diese Christen, die haben sich bewusst der Gemeinde angeschlossen. Sie sind nicht zu geistlichen Einzelkämpfern geworden. Das gefällt mir, finde ich gut. Und ich meine, wir sehen zwei Dinge, die zum geistlichen Wachstum, zum zahlenmäßigen Wachstum beitragen. Aber was ist jetzt genau passiert? Und der Lukas beschreibt uns hier. Er schreibt, die Gemeinde lebte ganz in der Ehrfurcht vor dem Herrn und der Heilige Geist stand ihr bei. Wow, Ehrfurcht, schwieriges Thema, oder? Wisst ihr, was das bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, was im bayerischen Gesetz über Erziehungs- und Unterrichtswesen als das höchste Bildungsziel steht oder als erstes zum Bildungsziel steht? Ehrfurcht vor Gott, dass Kinder Ehrfurcht vor Gott haben. Nachdem unsere Kinder fast 10 Jahre das bayerische Bildungssystem genossen haben, habe ich den dezenten Verdacht entwickelt, dass nicht alle Lehrer dieses Ziel haben oder verstanden haben, was das heißt. Frage an uns: Wissen wir, was Ehrfurcht ist? Und ist das unser Ziel? Ehrfurcht vor Gott? Wie sieht das bei mir persönlich aus? Wie sieht das bei uns aus, uns als Gemeinde? Leben wir das? Lehren wir das? Ehrfurcht heißt doch, Gott zu ehren, Gott ernst zu nehmen als der, der er ist. Sein Wort und seinen Willen ernst zu nehmen. Ernster, wichtiger zu nehmen, als ich mich selber nehme. Das heißt, wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, dann erkläre ich nicht, wieso in meiner Situation das, was ich eben gesagt habe, diese Notlüge, die ist ja okay. Wenn Gottes Wort uns sagt, macht euch von nichts abhängig, dann sage ich nicht, ja, die Sucht, die ich habe, die steht hier nicht. Oder wenn da steht, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, nicht schlecht über andere reden. Ja, mein Lästern eben, ich habe es ja als Gebetsanliegen genannt. Nein, ich vertraue darauf, dass Gottes Perspektive umfassender ist als meine Perspektive. Und gleichzeitig halte ich fest, Gottes Wesen ist die Liebe. Gottes Wesen ist die Liebe, auch wenn ich nicht verstehe, wie das, was er hier sagt, oder wie das, was er tut, oder vielleicht auch gerade nicht tut, wie das mit der Liebe zusammenpasst. Ich vertraue trotzdem darauf, er ist die Liebe und sein Wort ist gut. Ich stelle mich also unter Gott und sein Wort. Das heißt, ich tue nicht so, als wüsste ich es besser oder wäre ich in der Position, sein Wort zu kritisieren. Ehrfurcht vor Gott. Und Ehrfurcht drückt sich auch in einem Lobpreis aus, der von Herzen kommt. Mit unserem Leben Gott zu vertrauen, Gott zu gehorchen. Gleichzeitig sehen wir eine Gemeinde, die in Ehrfurcht lebt. Menschen, die Ehrfurcht leben, die leben für Gott. Die existieren für Gott. Wer Ehrfurcht lebt, der will das tun, was Gott will, egal was ich gerade selbst empfinde. Und egal, ob das gerade beliebt ist, gesellschaftlich in oder nicht. Und das vor Augen zu haben, meine ich, ist sehr wichtig in einer Zeit, die sagt, do it your way, hör auf dein Herz. Mach, wozu du Bock hast. Sei dir selbst treu und vergiss dabei bitte nicht, politisch korrekt zu sein. Ehrfürchtige Gemeinde, die feiert Gottesdienste, die feiert Gott, so wie Gott es feiert, so wie Gott sich daran freut. Ehrfürchtige Christen investieren ihre Zeit, investieren ihre Ressourcen, investieren ihre Energie nicht unbedingt in das, was sie selbst wollen, sondern in das, was Gott will. Und hier in Vers 31 sehen wir Gemeinde, die nicht nur sonntags morgens so lebt, sondern das ist einfach ihr Lebensstil. Lukas schreibt, sie leben ganz in der Ehrfurcht vor dem Herrn. Komplett. Ehrfurcht war also ihr Lebensstil. Und als zweites lesen wir, der Heilige Geist stand ihnen bei. Interessant. Wörtlich, sie wurden durch die Ermutigung des Heiligen Geistes vermehrt. Oder durch seinen Trost und Beistand. Sie leben in dieser direkten Verbindung mit Gott, dem Heiligen Geist. Und wenn das stimmt, warte mal, ich habe den Eindruck, sie leben in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist und ich habe den Eindruck, dass manche Christen Angst haben vor dem Heiligen Geist. Und wenn das stimmt, dann haben wir etwas falsch verstanden. Denn als Kind Gottes darf ich mich freuen, dass ich den Heiligen Geist, dass ich Gott in mir habe, dass er wirkt in mir, darf ihm Raum geben, mich ausstrecken, seine Gegenwart, sein Wirken zu erleben. Okay, wenn wir diese zwei Dinge jetzt zusammenbringen, dann sehen wir, wie gesunde Beziehung mit Gott aussehen kann und aussieht. Und das ist die Grundlage für geistliches Wachstum, für gesundes Gemeindewachstum. Geistlich und in Zahlen. Beides. Ja, wir lesen, dass diese Gemeinde hier eine Zeit des Friedens hatte. Aber das war nicht das Entscheidende, das war nicht die Grundlage für das Wachstum oder die Voraussetzung. Sondern entscheidend ist die Beziehung zu Gott. Das war die Grundlage. Und das stimmt heute genauso. Eine gesunde Gottesbeziehung ist die Voraussetzung für gesundes Wachstum. Aber Achtung, Achtung, bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass eine Gemeinde, die das lebt, in 5 Jahren unbedingt 50% mehr Mitglieder hat. Nein. Gemeindewachstum endet auch nicht an der Ortsgemeindetür. Sie hat einen viel weiteren Horizont. Und ich bin dankbar, dass auch wir als Christusgemeinde nicht in unserem Krater feststecken. Ich finde das so cool, wir haben ja eben gehört hier von unserem Patenkind in Uganda. Und das geht dann auch auf Gegenseitigkeit. Wir haben ja da Karten geschrieben zum Teil mit Youth Life für die Kids und dann haben die uns so schöne Armbändchen hier zurückgebastelt und als Dankeschön zurück und kann so gegenseitig ein sich fördern sein. Also Gemeinde endet nicht am Kraterrand, am Ortsgemeinderand. Auch versuchen wir uns sonst als Gemeinde zum Beispiel im deutschlandweiten FEG-Bund konstruktiv einzubringen. Oder in letzter Zeit, wie gesagt, zunehmend in Uganda, wo wir uns einbringen, wo wir Waisenkindern zum gesunden Wachstum helfen und damit und dort auch die Gemeinde stärken. Und ich finde es klasse, dass auch unser Pfadfinderstamm nicht nur seine eigenen Knoten löst. Wir hatten gestern hier Regionsting. Da waren wir Gastgeber für die Pfadfindergruppen aus der Region und wir haben über Themen gesprochen, über Fragen gesprochen, deren Antworten für uns als Stamm David Livingston klar sind. Wo die Marschrichtung für uns klar ist. Und ich bin stolz auf euch, dass wir da einen gemeinsamen Weg gehen und anderen helfen, weiterzugehen, weiterzukommen. Also Gemeinde endet nicht an der Ortsgemeindetür. Und ich bin überzeugt, Gott segnet das, wenn wir das auch leben. Und wie gesagt, Wachstum heißt nicht unbedingt immer zahlenmäßig Größe. Ich war schon in 3 verschiedenen Gemeinden in meiner Biografie, die hatten überdurchschnittlich viel Fluktuation. Da sind Leute aus verschiedenen Gründen gekommen, waren eine Zeit da und sind weitergezogen. Aber in der Zeit, wo sie da sind, sind sie im Glauben gewachsen und dann am neuen Ort, wo sie sind, konnten sie weiter an Gottes Reich bauen. Das heißt, lass uns nicht diesen engen Blick haben, nur auf unsere Ortsgemeinde. Wenn wir Leute aussenden, woanders hinzugehen, um dort Reich Gottes zu bauen, das ist schmerzhaft, aber super und gesund. Es gibt auch noch andere Gründe, wieso Gemeinden zahlenmäßig nicht wachsen. Trotzdem stimmt es, wenn Gemeinden eine gesunde Gottesbeziehung leben, dann wachsen sie. Und wir dürfen uns bewusst machen, Jesus baut seine Gemeinde. Oder wie wir es hier lesen, der Heilige Geist verhalf ihnen zum Wachstum. Und Gott ist souverän. Und ich meine, wenn wir an Gemeindewachstum denken, dann kann es falsch sein, diese Zahlen vor Augen zu haben. Diese Größe in Anzahlen, in Nasen. Manchmal ist es dran, dass erst anderes korrigiert werden muss, geheilt werden muss, bevor eine Gemeinde geistliche Heimat für noch viel mehr Menschen sein kann. Frage: Kann es sein, dass bei uns manches erst korrigiert werden muss, geheilt werden muss, reifen wachsen muss innerlich, bevor wir für andere geistliche Heimat sein können, noch mehr? Als Gemeindeleitung meinen wir, ja, das ist richtig. Ja, wir wollen weiter offen sein und Gäste herzlich willkommen heißen, unsere Mitte aufnehmen. Aber wir sehen ernsthaft die Gefahr, dass Leute, die vielleicht schon lange hier sind, nicht die Schritte in ihrem Glauben gehen, in ihrem Glaubenswachstum, die Gott für sie hätte. Wir sehen die reale Gefahr, dass Einzelne nicht die Schritte des Wachstums erleben, die Gott ihnen schenken möchte. Und da sind wir als Leitung und als Gemeinderat gefordert, einen Rahmen zu schaffen, der die Voraussetzungen schafft, der die Möglichkeiten schafft, zu wachsen. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Denn keiner kann dich zum Wachstum hintragen. Es ist deine eigene Entscheidung. Will ich wachsen? Will ich im Glauben wachsen oder ruhe ich mich aus auf meinem Ticket in den Himmel? Fest steht, Jesus möchte, dass wir wachsen. Johannes 15. Generell gilt ja besonders für geistliches Wachstum. Wenn wir Ehrfurcht leben, wenn wir in Ehrfurcht vor Gott und in enger Verbindung zu ihm leben, das heißt, wenn wir Gott und sein Wort ernst nehmen, wenn wir aus der Gnade eng mit ihm verbunden leben, dann passiert etwas. Dann wachsen wir. Wir wachsen als Einzelne, wir wachsen als Kleingruppen, wir wachsen als Gemeinde und bringen Frucht. Und zu diesem geistlichen Wachstum, da brauchen wir nicht unbedingt ganz, ganz viele Veranstaltungen. Es muss nicht alles furchtbar professionell sein. Es geht nicht darum, dass wir die bequemsten Stühle haben. Nichts gegen bequemen Stuhl. Wem es da nicht passt, hier sind noch zwei Sessel frei. Aber entscheidend ist, dass wir das leben, was diese Gemeinde lebt. Und als Folge daraus wird sich entscheiden, was wir machen und wie wir es machen. Was wir vielleicht auch gerade nicht machen, obwohl es andere tun. Und liebe Leute, ich finde es klasse, dass wir gerade in einer Zeit des Friedens leben. Das macht es uns leichter, auch unsere grundsätzliche Ausrichtung zu überprüfen und, wenn nötig, zu korrigieren. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Diese Frage, leben wir eine gesunde Gottesbeziehung? Denn das ist, wie gesagt, ja die Voraussetzung für geistliches Wachstum. Und damit das hier nicht zu abstrakt bleibt, bringt Lukas konkrete Beispiele, wie das aussehen kann, in den nächsten Versen. Einen wichtigen Aspekt, wie das aussehen kann, zum Beispiel hier zweitens, Gemeinde wächst, wenn sie sich um ihre Leute kümmert. Gemeinde wächst, wenn sie sich um ihre Leute kümmert. Wenn sie ihre eigenen Leute wirklich im Blick und auf dem Herzen hat. Und wir sehen ja in der Gemeinde, wie sie wächst, während sie Liebe lebt. Drei Personen oder Begebenheiten werden uns dazu vor Augen geführt, Vers 32. Damals zog Petrus durch das Land und besuchte alle Gemeinden. So kam er auch zu den Heiligen, die in Lydda wohnten. Letztes Mal in dieser Reihe hatten wir über Paulus gesprochen, aber bis hierhin ist Petrus immer noch der Hauptapostel, der Hauptmensch in der Apostelgeschichte. Und ich finde es bemerkenswert, dass er sich nicht als Pastor einer Ortsgemeinde bequem macht, sondern er reist, er besucht alle Gemeinden, alle sind ihm wichtig. Er hat die Gemeinden alle auf dem Herzen, er betet nicht nur für sie, sondern er reist da wirklich hin. Und ich denke, uns ist bewusst, dass damals die Spritpreise noch höher waren als heute. Also Reisen war teuer, war gefährlich, war aufwendig. Aber Petrus lässt sich nicht davon abhalten, den Gemeinden zu dienen, wirklich hinzugehen, indem er sie dann auch lehrt und ihnen praktisch hilft. Also die Gemeinde war ihm wirklich wichtig. Und dann sehen wir an zwei verschiedenen Orten, zwei verschiedene Menschen, in zwei verschiedenen Situationen, die er heilt. Erstmal den Aeneas, Vers 33, und dann die Tabitha oder Dorcas, übersetzt Gazelle. Okay. Aber warum macht Petrus das? Weil ihm jeder Einzelne wichtig ist. Deshalb haben wir diese Namen, seien sie auch noch so interessante Namen. Aber jeder Einzelne ist wichtig. Du bist wichtig, egal ob du einen noch schöneren Namen hast als Dorcas, Gazelle, oder dich vielleicht nicht so wohl damit fühlst. Gut, weiter richtet der Petrus dann Lukas, der hier das berichtet, das Scheinwerferlicht auf die Gläubigen in Joppe. Nächste Station. In Vers 37, da sehen wir erst die Tabitha, wie sie stirbt. Dann wird sie gewaschen, wird ins obere Stockwerk getragen und dann in Vers 38, da schicken sie zwei Leute los, um Petrus zu holen. Ja, sie holen Petrus, damit er die Beerdigung durchführt. Glaube ich nicht. Ich glaube, die haben gemeint, der Petrus kann vielleicht noch irgendwie helfen. Offensichtlich liebt diese Gemeinde diese eine Frau so sehr, dass sie alles Menschenmögliche und sogar Menschenunmögliche in den Fokus nehmen, anpacken, um dieser Frau ihre Liebe zurückzuspiegeln, zu helfen. Klammer auf, dass es für die Frau wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn sie jetzt schon bei Gott geblieben wäre, als sie zurückzuholen. Das hatten die da wohl nicht im Blick. Klammer zu. Dann spricht Lukas von Tabitha, Vers 39. Petrus brach sofort auf und ging mit ihnen. Als er in Joppe ankam, führten sie ihn hinauf ins obere Stockwerk. Dort drängten sich alle Witwen aus der Gemeinde um ihn. Weinend zeigten sie ihm ihre Hemden und Mäntel, die hatte Dorcas für sie gemacht, als sie noch lebte. Als Dorcas, also Tabitha, noch lebte, da hat sie geschneidert. Gibt es hier Leute, die gern schneidern? Ich weiß es, okay. Sie hat gern Kleider genäht und meist für die ärmeren, älteren Witwen. Finde ich stark. Für die Bedürftigen. In Vers 36 lesen wir, sie hatte viel Gutes getan und den Armen durch reiche Gaben geholfen. Diese Frau war voller Liebe und sie zeigt es mit ihren Händen. Finde ich stark. Und als reichere Frau betont sie nicht den Unterschied, indem sie die noble Kleidung trägt oder irgendwie sonst, sondern sie versucht, den Unterschied kleiner zu machen. Sie stellt die Verbindung her. Und offensichtlich war die Kleidung, die sie für die anderen Frauen näht, nichts, für das sie sich geschämt hätten. Denn die halten es doch dem Petrus unter die Nase. Also voll Liebe gemacht, finde ich stark. Und für Tabitha war die Gemeinde offensichtlich nicht zuerst etwas, wo sie was für sich wollte, sondern Gottesdienst heißt für sie, Gott hat mir gedient, also diene ich ihm, indem ich anderen diene. Das war ihr Herz, das war ihre Einstellung. Sie hatte keinen Blick dafür, worüber sie jetzt jammern konnte, sondern sie hatte einen Blick dafür, wo sie Jammer in Jubel verändern konnte. Mit ihren Händen, mit ihrem Herzen. Kein Wunder, dass sie offensichtlich bei der ganzen Gemeinde super beliebt war. Besonders von den Witwen geliebt. Und ich meine, die Witwen, die hätten sie nicht so geliebt, wenn sie ihren Reichtum rausgehängt hätte. Aber so beweinen sie diese Frau, weil sie sie so lieben. Also Liebe ist immer eine gute Investition. Banal. Lukas zeigt uns, diese Gemeinde, die hat ein Herz für Mitchristen. Petrus hat ein Herz. Tabitha hat ein Herz. Und was sehen wir? Was ist das Ergebnis dieser Liebe? Die Gemeinde wächst. Gesundes Gemeindewachstum. Schaut mal, was uns Lukas nach jeder Heilung sagt. Hier in Vers 35. Alle Bewohner von Lydda und der Charon-Ebene sahen den Geheilten. Sie nahmen Jesus als Herrn an. Und dann in Vers 42, das wurde in ganz Joppe bekannt. Und viele Menschen kamen zum Glauben an den Herrn. Wow, wie stark ist das denn? Also nach dem, was die Christen tun, nach dem, wie Gott wirkt, kommen viele zum Glauben. Und jetzt, wie ist dieses Wunder passiert? Dieses Wunder, diese Wunder sind passiert, weil Gottes Leute Liebe leben. Weil Petrus unterwegs war, die Gemeinden zu stärken. Weil die Christen in Joppe so voller Liebe sind, dass sie Eilboten zu Petrus schicken, um der Tabitha zu helfen, obwohl sie gar nicht wissen, ob der noch helfen kann. Diese Liebe, die hat zum Wachstum der Gemeinde beigetragen. Und die Gemeinde ist in Liebe zusammengewachsen und nach außen gewachsen. Frage, wer hat dafür die Ehre bekommen? Petrus? Tabitha? Nein, Jesus. In Lydda und der Charon-Ebene sehen wir, sie nahmen den Herrn Jesus an. Und dann in Vers 42, viele Menschen kamen zum Glauben an den Herrn, an Jesus. Wenn Gemeinde gesund wächst, wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann steht nachher nicht der Prediger oder der Heiler oder der Pastor im Rampenlicht und wird gelobt, sondern Jesus. Gott bekommt die Ehre. Gemeinde lebt für Jesus, Gemeinde wächst für Jesus, Gemeinde liebt für Jesus. Und wenn Christen selbstlos lieben, dann wächst das Königreich Gottes. Dann wächst Gemeinde. Dann entwickelt sich Gutes, Schönes und noch mehr Liebe. Werde ich gerade schnulzig? Habt ihr meinen romantischen Tag erwischt? Nein. Nein. Ich meine, hier haben wir ein motivierendes Beispiel dafür, wie Gemeinde gesund gedeihen kann. Wie Gemeinde gelebt werden kann. Wenn wir den Glauben, aber auch die praktischen Bedürfnisse der Menschen in der Gemeinde im Blick haben, sie ermutigen, sie besuchen. Und wenn wir das einsetzen, was Gott uns gibt, an Gaben, an Möglichkeiten. Und ich denke nicht, dass es eine Strategie war, sich gezielt um die Witwen zu kümmern, die waren nicht die Influencer der Gesellschaft. Die hatten nicht viel zu sagen. Und mit Großspenden war bei denen auch nicht zu rechnen. Das war nicht Strategie. Das war Agape-Liebe, Gottes selbstlose Liebe. Uneigennützig, selbstlos, für die anderen. Das war übrigens unser Thema vom Youth Life vor 2 Wochen, Agape-Liebe. Und das sehen wir genau hier, Jakobus 1, Vers 27. Wer Gott, dem Vater, wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben dieser Welt. Könnte man allein über diesen Vers noch lange nachdenken. Fühlt euch frei, das später zu machen. Aber unser Abschnitt heute zeigt uns, wir sollen uns um die kümmern, die besonders Bedarf haben, die Probleme haben, die Nöte haben. Zuerst in der Gemeinde, aber dann auch darüber hinaus. Also nicht nur um unsere Freunde, nicht nur um die Engagiertesten, nicht nur um die, die uns sympathisch sind. Und das könnte man leicht übersehen. Lydda und Joppe, das waren keine places to go, keine Städte, keine Orte, wo jeder unbedingt hin wollte. Das war nicht der Ort, wo man von Petrus, dem großen Apostel, erwartet hätte, dass er dort viel Zeit verbringt oder überhaupt hinreist. Diese Gemeinden hätten so als kleine Landgemeinden völlig übersehen werden können. Die sind irrelevant. Das lohnt sich nicht, da unsere besten Leute hinzuschicken, da Energie reinzupumpen. Aber Gott sieht das anders und Petrus auch. Er verbringt längere Zeit dort. Die Basisbibel sagt in Vers 43, einige Tage verbringt er in Joppe, aber wörtlich steht dort viele Tage oder lange Zeit. Und auch sehen wir, dass einer der Geheilten offensichtlich gar kein Mitarbeiter der Gemeinde war, der Aeneas, der zweite. Seit 8 Jahren liegt er gelähmt im Bett. der hat wahrscheinlich nicht viel mitgearbeitet in der Gemeinde, oder? Ganz im Gegensatz zu Tabitha. Und vielleicht will Lukas das sogar unterstreichen und diesen scheinbaren Kontrast aufzeigen, indem er ihren Namen übersetzt. Tabitha, Dorkas, heißt Gazelle, übersetzt er ihnen extra. Und da hat er wahrscheinlich nicht auf äußere Ähnlichkeiten angespielt, sondern Gazellen sind flink, Gazellen sind schnell, Gazellen sind aktiv. Und genauso aktiv, genauso flink hat die Tabitha die Dorkas Kleider genäht, hat sich in der Gemeinde eingesetzt. So erklärt es sich zumindest für mich, dass der Lukas hier in Vers 36 Tabitha Tabitha nennt und übersetzt. Und dann in Vers 39, wo es um die Kleider geht, da nennt er sie dann Dorkas, Gazelle. Und später nennt er sie wieder einfach Tabitha. Also der eine war passiv und der andere war total aktiv in der Gemeinde. Und ich denke, mancher von uns würde sich lieber um die Aktiven kümmern, die unterstützen, die ermutigen, als die, die eher passiv sind oder im Hintergrund. Aber für Petrus spielt das keine Rolle. Für die Liebe spielt das keine Rolle. Gesunde Gemeinde hat auch Leute im Blick, denen es nicht gut geht. Gesunde Gemeinde hat Leute im Blick, die nicht viel geben können und vielleicht schon länger nicht mehr da sind, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie gerade irgendeine Krise haben. Und genau so ein Herz wünsche ich mir für mich und für uns als Gemeinde. Dass wir nicht nach persönlichem Geschmack und auch nicht nach Strategie vorgehen, sondern vorbehaltlos und bedingungslos lieben. Denn das ist ja auch die Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, oder? Und ihm dürfen wir immer ähnlicher werden. Und wir dürfen jetzt schon seine Hände und Füße sein. Deshalb haben sie sich doch Petrus und die anderen überhaupt erst für diese Leute eingesetzt. Diese Dorfgemeinden in ihrem Krater. Und auch, weil ihre Fürsorge, weil ihre Liebe mit zum Wachstum der Gemeinde des Reiches Gottes beigetragen hat. So wie es Jesus in Matthäus 5 sagt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also auch wieder die Nähe, diese Verbindung zu Gott. Wachstum geschieht, wenn wir uns umeinander kümmern, füreinander da sind. Und ich liebe Wachstum. Zum Beispiel im Garten, habe ich schon öfters mal erwähnt. Ich pflanze zum Beispiel gern, wenn ich dazu komme, Tomaten an. Oder ich liebe unsere Erdbeeren und Himbeeren und ich habe immer noch den leckeren, saftigen Geschmack im Mund. Aber ehrlich gesagt, hätte ich in der letzten Saison viel mehr ernten können, wenn ich mich ein bisschen mehr um meine Pflanzen gekümmert hätte. Gott schenkt das Wachstum. Aber vor allem auch dann, wenn wir uns um die Pflanzen kümmern. Drittens, Gemeinde wächst, wenn Jesus mächtig wirkt. Vers 33. Dort traf er einen Menschen namens Aeneas, der seit 8 Jahren gelähmt war und ans Bett gefesselt. Petrus besucht diesen gelähmten Christen. Und ihr müsst euch die Situation mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand ans Bett gefesselt war, sich wirklich nach einem Bandscheibenvorfall oder sonst was überhaupt nicht bewegen konnte. Du kannst nicht selbst essen, dich nicht selbst anziehen, nirgendwo allein hingehen, noch nicht mal aufs Klo. Und dann kommt Petrus. Und auf einmal ist alles anders. Alles geht wieder. Wow. Auf einmal ist es wieder so wie vorher, wie vor 8 Jahre früher. Aber wisst ihr, wie das passiert ist? Es war nicht wegen Petrus, oder? Schauen wir auf den Text, Vers 34. Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dein Bett. Im selben Augenblick konnte Aeneas aufstehen. Wow, mich begeistert das. Der Petrus ist doch hier nicht wiederzuerkennen. In den Evangelien, da geht es ihm so oft um sich. Stellt er sich in den Vordergrund. Und was sagt er hier? Jesus Christus heilt dich. Es bin nicht ich. Nicht ich handle, nicht ich heile, Jesus heilt, Jesus handelt. Was Jesus auf der Erde durch seine Leute in der Kraft des Heiligen Geistes tut. Darum geht's doch, oder? Aeneas kann wieder laufen, weil Jesus ihn geheilt hat. Und er bekommt dann auch gleich noch einen wunderschönen Auftrag. Aeneas, mach dein Bett. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Auftrag für alle Männer ist, ihr Bett selbst zu machen. Wobei, wieso eigentlich nicht? Aber das mit dem Bett, das erinnert doch an eine andere Geschichte, an eine andere Heilung, die auch Jesus getan hat. In Matthäus 9, da sagt Jesus auch zu einem Gelähmten, mach dein Bett oder nimm dein Bett, steh auf. Petrus' Heilung deutet auf Jesus und seine Heilung. Er ist der Heiland. Er ist der Heiler. Ähnlich später bei Tabitha, nur dass es da nicht so ausdrücklich steht, dass Jesus sie heilt, aber die Verbindung mit dieser zweiten Geschichte, die macht das absolut deutlich. Okay, Petrus hat sie ja nicht geheilt, sondern nur auferweckt, aber ihr versteht schon. Natürlich war das nicht Petrus, sondern Jesus, der es getan hat. Wie gesagt, auch wenn es da nicht so steht, die Verbindung zu Aeneas Heilung, die macht das deutlich. Und vielmehr gibt es auch dort eine andere Parallele zu einem anderen Jesus-Wunder. Mit der Tabitha. Jairus Tochter, Markus 5. Lest das zu Hause gern nochmal, diese bekannte Geschichte. Was macht Jesus, als er in das Haus kommt? Er schickt die Leute raus. Dann nimmt er das Mädchen bei der Hand und sagt zu ihr, in den meisten Bibeln steht da Talita Kumi. Manche haben es auch direkt übersetzt. Das heißt nämlich, Mädchen, steh auf. Und klingt fast wie Tabitha Kumi, oder? Talita Kumi. Steh auf, Talita. Steh auf, Tabitha. Und Tabitha Kumi, das steht genauso in meinem hebräischen Neuen Testament an dieser Stelle. Also es waren quasi dieselben Worte. Wir sehen hier also Petrus, aber Jesus tut das Wunder. Er wirkt und er ist die Auferstehung. Der Punkt ist also, Jesus ist derjenige, der mächtig in der Gemeinde wirkt. Gemeinde wächst, wenn Jesus handelt. Und als Ergebnis davon, dass Jesus wirkt, kommen eben viele Leute zum Glauben, Gläubige werden ermutigt, werden gestärkt. Mag sein, dass wir heute nicht mehr so viel diese Art von Wundern erleben, aber Jesus ist derselbe, oder? Ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er verändert Leben. Und wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann ist das das größte Wunder, was überhaupt passieren kann. Noch größer als eine körperliche Heilung. Warum? Rettung kostet den höchsten Preis. Rettung macht den größten Unterschied. Und Rettung bringt Gott die meiste Ehre. Und das wünschen wir uns auch, dass Jesus wirkt, dass Jesus handelt. Und was nehmen wir jetzt praktisch mit? Schaut nochmal in Vers 40 bitte. Was macht Petrus? Er geht auf die Knie, er betet. Er weiß, ich kann hier alleine nichts reißen, aber Jesus kann. Gott kann. Deshalb lasst uns verstärkt ins Gebet gehen. Lasst uns für Geschwister beten, denen es gerade nicht gut geht. Das haben wir am Freitag oben im Gebetsabend gemacht. Gestern in der Bible Journey Thema verfolgte Christen gehabt, für Menschen gebetet, die ganz andere Situationen haben, Herausforderungen als wir. Aber damit wollen wir nicht aufhören. Lasst uns für Geschwister beten, denen es gerade nicht gut geht. Und lasst uns bewusst in der Abhängigkeit von Jesus leben. So wie Petrus. Das ist so ähnlich wie Autofahren. Wer von euch ist schon mal beim Autofahren? Du drückst das Gas. Aber du weißt doch, es ist nicht mein rechter Fuß, der die eigentliche Kraft ins Auto bringt. Ja, ich habe auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich muss das Gaspedal drücken. Aber das Eigentliche tut nicht mein rechter Fuß. Die wirkliche Kraft liegt woanders. Und sich das bewusst zu machen, das fördert unsere Ehrfurcht. Jesus ist der, der handelt. Jesus ist der, der wirkt. Er tut das Entscheidende. Gemeinde wächst, wenn sie eine gesunde Beziehung zu Jesus lebt. Gemeinde wächst, wenn sie sich liebevoll um Menschen kümmert. Und Gemeinde wächst, wenn Jesus mächtig in ihr wirkt. Zum Schluss noch ein Punkt. Wenn Gemeinde wächst, dann bekommt Jesus die Ehre und Menschen werden gesegnet. Wir haben darüber gesprochen, wie Gemeinde wächst, aber warum sollte uns das Wachstum überhaupt am Herzen liegen? Hatten wir in letzter Zeit manchmal. Ja, wollen wir überhaupt wachsen? Warum sollte uns das Wachstum am Herzen liegen? Erstens, weil Gemeindewachstum Gott die Ehre gibt. Die Mitglieder dieser Gemeinde werden Jesus ähnlicher und dadurch wird Jesus groß gemacht. Und mehr Leute kommen zum Glauben an Jesus. Das heißt, mehr Leute loben ihn, mehr Leute ehren Gott. Und genau das passiert, wenn wir wachsen, innerlich, geistlich und auch wenn neue Leute dazukommen. Jesus bekommt mehr Ehre und mehr Lob dafür, wer er ist, was er getan hat und was er tut. Und leicht übersehen wir dieses Thema der Ehre Gottes, dabei ist das doch das Entscheidende. Deshalb sind wir da. Deshalb sind wir hier. Das ist der Grund, wieso wir da sind, wieso wir hier sind, Gott die Ehre zu geben. Gottes Dienst. Das ist der Hauptgrund, wofür Menschen überhaupt da sind. Gott die Ehre zu geben und seine Gemeinschaft zu genießen. Deshalb dürfen wir so von Dankbarkeit erfüllt sein. Deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen, um den Preis zu zahlen, dass wir überhaupt das erleben können. Und deshalb dürfen wir so von Dankbarkeit erfüllt sein, bis unser Lob aus dem Herzen sprudelt und überall raus. Gott bekommt mehr Ehre, wenn seine Gemeinde wächst. Gleichzeitig wird die Gemeinde gesegnet, wenn Jesus in den und durch den Gläubigen wirkt. Wenn mehr Menschen gerettet werden, das ist der größte Segen, den wir erleben können. Es spricht also alles dafür, sich einzusetzen für gesundes Gemeindewachstum und für unser persönliches geistliches Wachstum. Für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, da mag es verrückt sein, dass wir ständig von Jesus reden, dass wir ständig in den Gottesdienst rennen und ständig Bibel lesen. Mag verrückt für sie sein, aber wenn wir Jesus kennen, dann wollen wir noch mehr von ihm. Die Welt mag denken, wir wären verrückt, aber mit geistlich geöffneten Augen sehen wir gute Gründe, unser Leben geistlich auszurichten. Denn indem wir Gott ernst nehmen, indem wir ihn lieben, indem wir die Nähe zum Heiligen Geist suchen, werden wir wachsen. Und wenn wir wachsen, geschehen zwei Dinge. Gott bekommt die Ehre und seine Leute, uns eingeschlossen, werden gesegnet. Wir beten. Herr, danke, dass du die Voraussetzungen schaffst für geistliches Wachstum und du bist es, der das Wachstum schenkt. Und danke, dass obwohl du alles tust, du uns trotzdem mit einbeziehst. Das übersteigt meinen Verstand und das begeistert mich bei den Funken davon, die ich erkenne und verstehe. Bitte hilf, dass es in meinem und in unserem Herzen immer noch größer wird. Und danke, dass du uns beim Bau deiner Gemeinde nicht ausbeutest, sondern dass du uns selbst darin und dadurch beschenkst, weil du uns liebst, weil du jeden von uns im Blick hast, in der Situation, in der er jetzt gerade drinsteckt. Hilf uns, dir dazu vertrauen und in Ehrfurcht mit dir zu leben. In Jesu Namen. Amen.